Ja, ich habe euch ein Bibelwort mitgebracht aus Markus 11, 1 bis 11 erstmal. Wir lesen nachher noch weiter, aber erstmal dieser Abschnitt. Ich lese mal vor. Als sie nicht mehr weit von Jerusalem entfernt waren, kurz vor Bethphage und Bethanien am Ölberg, schickte Jesus zwei seiner Jünger voraus. Er gab ihnen folgende Anweisung: Geht in das Dorf, das ihr vor euch seht. Gleich beim Ortseingang werdet ihr einen Esel finden, der angebunden ist, ein junges Tier, auf dem noch nie ein Mensch geritten ist. Bindet es los und bringt es her. Und sollte euch jemand fragen, warum ihr das tut, dann antwortet: Der Herr braucht das Tier. Er wird es nachher sofort wieder zurückbringen lassen. Die beiden machten sich auf den Weg und fanden tatsächlich draußen auf der Gasse einen jungen Esel an einem Tor angebunden. Als sie ihn losmachten, fragten einige, die dort standen: Was tut ihr da? Warum bindet ihr das Tier los? Sie antworteten so, wie Jesus es ihnen gesagt hatte, und man ließ sie gewähren. Sie brachten den Esel zu Jesus, legten ihre Mäntel über das Tier und er setzte sich darauf. Viele breiteten ihre Mäntel auf dem Weg aus, andere hieben auf den Feldern Zweige von den Bäumen ab und legten sie auf den Weg. Vor und hinter Jesus drängten sich die Menschen und riefen: Gepriesen sei Gott. Gesegnet sei er, der im Namen des Herrn kommt. Gesegnet sei das Reich unseres Vaters Davids, das nun kommt. Gepriesen sei Gott in der Höhe. So zog Jesus in Jerusalem ein, er ging in den Tempel und sah sich dort alles an. Dann kehrte er, da es inzwischen spät geworden war, mit den 12 nach Bethanien zurück. Wie einige von euch vielleicht wissen, waren wir einige Jahre in Oberschwaben. Und in Oberschwaben haben wir kulturelle Eigenheiten kennengelernt, die uns irgendwie ganz neu waren. Und eins davon war die Narrenmesse. Das ist so, dass das Faschingspaar in der katholischen Kirche gesegnet wird für die Faschingszeit. Also im Prinzip wird dann alles, was danach passiert, an wirklich schlimmen Dingen, denn Fasching wird da sehr exzessiv ausgelebt, gesegnet. Das hat natürlich nichts mit dem zu tun, was Jesus wollte und was Jesus gelehrt hat. Und dann gab es noch eine andere Eigenheit, das ist der Blutritt. Der Blutritt, müsst ihr euch vorstellen, sind 5000 Wallfahrer, die durch Bad Wurzach gezogen sind. 1500 Reiter, die angezogen sind wie im Mittelalter. Und die zweitgrößte Reiterprozession Europas durch dieses kleine Kaff Bad Wurzach. Und in der Mitte dieser Prozession war der Bischof in einer Kutsche. Und der Bischof, der hatte so ein Gefäß, so eine Glasschatulle, sag ich mal. Und in dieser Glasschatulle lag ein Stück Stoff. Und dieser Stoff, soll durchdrungen sein mit dem Blut Jesu. Also ein Tropfen zumindest, ein Tropfen von dem Blut Jesu soll da drin sein. Damit hat er die Leute gesegnet. Also ich kannte sowas vorher nicht. Aber es war interessant, das so zu erleben. Und ich dachte irgendwie, wie anders dagegen Jesus, als er nach Jerusalem einritt. Auf einem Esel, also das Fortbewegungsmittel der großen Kriegsherren, war ein Pferd. Ihr kennt vielleicht diese großen Statuen von Julius Caesar oder Alexander dem Großen, so diese übermannsgroßen Statuen, die überall stehen. Und also es war keine peinliche Planungspanne, sondern es war ein präzise prophezeites prophetisches Besuchsprogramm Gottes. Jesus wusste genau, was er tat, und das Evangelium erzählt uns, wie Jesus auf dem Weg nach Jerusalem ist und seine erste Zeichenhandlung vollbrachte. Er reitet auf einem Eselhengst, so ist eine andere Bezeichnung, nach Jerusalem hinein. Und das war das Zeichen eines Königs. Damit zeigte Jesus an, dass er der Bevollmächtigte war. und die Dinge tun durfte, die dann folgten. Und alle, die das sahen, die dachten sofort an Zacharia 9, Vers 9. Da steht, das kennen wir alle aus der Adventszeit, juble laut, du Volk von Zion, freut euch, ihr Bewohner von Jerusalem. Seht, euer König kommt zu euch. Er ist gerecht und siegreich, und doch ist er demütig und reitet auf einem Esel, wie auf dem Fohlen eines Esels, dem Jungen einer Eselin. Also wie schon gesagt, ein Pferd war damals ein Zeichen eines Kriegsherrn, ja, ein Reittier für einen Kriegsherr. Und Jesus kam aber nicht als kriegerischer Herr auf einem Schlachtross. Er kommt nicht als Eroberer mit Macht und militärischer Rüstung, sehr zum Leidwesen mancher Zeitgenossen, die genau das erhofft haben, dass der Messias kommt, als mächtiger Herrscher und erst einmal die römischen Besatzer aus dem Land jagt. Aber so wollte Jesus nicht kommen. Und die Festpilger, von denen offenbar viel auch in Galiläa Jesu Wundertaten und Reden gehört und miterlebt hatten, diese Festpilger, die hatten offenbar messianische Erwartungen. Und Jesus wehrt es ihnen nicht ab, er tritt auf als Gesalbter, als König, als Messias. Und so lässt er sich huldigen, ohne es abzuwehren. Er hat nicht gesagt, nee, das bin ich nicht, sondern er wusste ganz genau, welche Zeichenhandlung er da vollbringt und was er damit ausdrückt. Er lässt sich huldigen, ohne es abzuwehren, mit allen Konsequenzen. Und dieser Einzug nach Jerusalem und die darauf folgende Tempelreinigung wird ihn vor Gericht bringen, ins Gefängnis bringen, ans Kreuz bringen. Die Inschrift über dem Kreuz nennt den Grund Jesus von Nazareth, der König der Juden. So, und jetzt die Frage, die ich damit verbinde. Wer darf Jesus in deinem Leben sein? Jesus ist nicht auf die Welt gekommen, um deine und meine Vorstellungen über ihn zu erfüllen, sondern Gottes Vorstellung über dich und mich und über die Welt. Er ist auch nicht als Erfüllungsgehilfe unserer Bedürfnisse gekommen, sondern als König. Und die Aufgabe eines Königs ist es, zu herrschen. Nicht mehr und nicht weniger. Klar, er sieht auch, wo wir stehen, er sieht, wie es uns geht, er sieht auch, was wir benötigen. Aber vielleicht ist der Grund, dass es dir nicht so gut geht, dass er in deinem Leben nicht in allen Bereichen König sein darf. Einfach mal so hineingeworfen. Ist doch eine Überlegung wert, oder? Wir haben auch viele Vorstellungen von Jesus. Und vieles dreht sich um das Kreuz. Und das ist sehr gut, das ist die Grundlage. Das ist erstmal das Zentrum unseres Glaubens. Aber wir müssen aufpassen, dass wir nicht in unserer humanistischen Vorstellung über Jesus stehen bleiben. Dass das so endet, so wie Pilatus, der sagte, Ecce homo, was bedeutet, seht welch ein Mensch. Viele Christen bleiben bei einem schwachen und menschlichen Jesusbild stehen und wachsen deswegen nicht im Glauben. In einer anderen Gemeinde hatte ich ein Gespräch mit einer Christin, schon lange her, und es ging darum, dass sie aufgenommen werden wollte in die Gemeinde. Und ich fragte sie dann, wer Jesus für sie ist. Sie sagte, ja, Jesus ist mein Kumpel, mein Freund, also ein Freund, sowas wie ein Bruder, habe ich mir immer gewünscht. Aber sie hat nicht gesagt, dass Jesus ihr Herr ist und dass er über alle Lebensbereiche ihres Lebens herrschen darf. Selbst als ich sie dann konkret darauf angesprochen habe, und wir haben sie dann nicht in die Gemeinde aufgenommen, sie wollte in die Gemeinde aufgenommen werden, wir haben es nicht getan. Wisst ihr, Jesus ist der Sieger und König, der auf dem Thron sitzt. Er ist die Auferstehung und das Leben. Er ist der Schöpfer der Welt und des Universums. Ein Gemeinschaftswerk der Dreieinigkeit. Jesus will dein Gottesbild vergrößern. Und das ist für Gott nicht so einfach, denn er wird das nicht einfach so tun. Wenn wir immer wieder verkrampft an unserem zu kleinen Gottesbild festhalten. Und ich bin mittlerweile 45 Jahre Christ und ich stelle fest, dass es Gottes großes Ansinnen ist, mein Bild von ihm immer mehr zu erweitern, immer zu vergrößern, dass da ein Wachstum passiert, darin ist. Und das hört übrigens nie auf, bis Jesus wiederkommt oder bis wir sterben. Denn Gottes Größe ist unerforschlich. Du kommst nicht an ein Ende. Wir haben auf dieser Erde nie die vollkommene Erkenntnis von dem dreieinigen Gott. So erlaube dem Heiligen Geist, dein Gottesbild zu erweitern. Und Gott hat noch so viel mehr. Er ist noch so viel größer als deine Vorstellung von ihm, als meine Vorstellung von ihm. Er will sich auch offenbaren, aber das erfordert, dass wir uns danach ausstrecken. Nicht umsonst heißt es, suchet mich, so werdet ihr finden. Aber dieses Suchen ist nicht so, dass auf den Anfang unseres Christseins beschränkt, sondern das sollte unsere grundsätzliche Lebenseinstellung sein. Herr, ich will mehr von dir. Herr, ich will deine Größe. Ich will mehr von deiner Herrlichkeit verstehen, von deinem Wesen verstehen. Ich will wachsen. Du hast noch so viel mehr. Du bist so gewaltig. Du bist so herrlich. Du bist so groß und so schön. Und ich habe so wenig von dir verstanden und so wenig von dir kapiert. Ich möchte noch mehr. Und in dieser Haltung zu leben, das setzt natürlich dann auch den Segen Gottes frei, weil er lässt sich finden. Jesus regiert, aber regiert er auch in deinem Leben. Jesus will in deinem Leben herrschen und er will durch dich herrschen. Was bedeutet es, dass Jesus durch dich und mich herrschen will? Wir glauben, dass Jesus für uns gestorben ist, dass er auferstanden ist und dass wir ewiges Leben haben. Aber glauben wir auch, dass Jesus durch uns herrschen will? Dass Christus in uns herrscht, ja klar, solange Jesus meine Bedürfnisse stillt und mir in meinen Nöten begegnet, klar, das wollen wir alle, gell? Das ist keine Frage. Das ist nochmals, aber haben wir verstanden, dass Jesus durch uns herrschen will? Das ist nochmal eine andere himmlische Dimension. Jesus hat Menschen geheilt, er hat Menschen befreit, er ist Menschen begegnet in ihren Nöten. Und Jesus hat sein Umfeld ganz stark mit seinem Licht durchdrungen. Aber Jesus ist derselbe, damals, heute und in alle Ewigkeit. Sein Anspruch, herrschen zu wollen, bezieht sich nicht nur auf die Vergangenheit oder auf die Salbung von gewaltigen Evangelisten und vielleicht auch unseren Leitern hier, ja, sondern den Auftrag, das Evangelium zu verkünden und die Herrlichkeit Gottes und das Licht Gottes weiterzugeben in diese Welt, hat jeder Einzelne von uns. Da können wir uns auch nicht hinter jemandem verstecken. Jesus will durch deine Hände und durch deine Gebete heilen. Naja, ich unterstütze doch die Gemeinde, dass durch den Dienst der Leiter der Auftrag Gottes umgesetzt werden kann. Gut so, dass du die Gemeinde unterstützt. Aber du hast denselben Auftrag, Kranke zu heilen, Kranken die Hände aufzulegen, Befreiung auszusprechen und Bindungen zu zerbrechen im Namen Jesus. Christus in dir will das tun und Gott wartet, dass wir erkennen, zu was er fähig ist und dann auch durch dich und mich. Wer kennt den Film Christ in You? Amazon Prime, hat das jemand? Auch niemand? Okay, da gibt es einen. Habt ihr Amazon Prime? Aber den Film habt ihr nicht gesehen. Ich empfehle euch mal, den Film zu kaufen, sogar. Das ist ein ganz, ganz, ganz starker Film. Der wird euch persönlich sehr inspirieren und sehr weiterbringen. Also, es geht um einen jungen Mann auf der Suche nach genau, auf eine Antwort genau auf die Frage, was bedeutet es, ein Licht für andere zu sein? Und er trifft viele sehr interessante Christen, die das auf eine außerordentliche Weise leben. Sie versuchen einfach das zu machen, was Jesus auch getan hat. Sie bringen das Licht in diese Welt, indem sie für andere beten, um Heilung und um Befreiung. Und auf eine ganz natürliche, auf eine ganz einfache Art und Weise, aber auf eine sehr vollmächtige Art und Weise. Warum? Weil sie einfach davon ausgehen, Christus lebt in mir. Jesus lebt in mir und will durch mich das tun, was er damals auch getan hat. Ganz wichtige Erkenntnis. Der Auftrag besteht nicht darin, in deinem Kämmerlein zu sitzen und Jesus dort leuchten zu lassen, sondern Licht für andere in deinem Alltag zu sein. Glaubst du daran, dass Jesus durch dich heilen kann, durch dich befreien kann, durch dich das Leben der Menschen zum Positiven verändern kann? Bevor wir jetzt im Text weitergehen, möchte ich die Elke bitten, nach vorne zu kommen, eine Geschichte zu erzählen, eine wahre Geschichte, damit das so ein bisschen veranschaulicht wird, um was es geht.
So, die meisten von euch kennen vielleicht Reinhard Bonnke, durch den ja viele Millionen zum Glauben gekommen sind. Und heute erzähle ich nicht eine wahre Geschichte von ihm, sondern von seinem Großvater, also von seinem Opa. Und das ist echt sehr beeindruckend, weil durch einen Impuls, wenn man sich dem Heiligen Geist zur Verfügung stellt, kann so viel Großes passieren. Also das war im Jahr 1922, kurz nach dem Ersten Weltkrieg. Da war ein amerikanischer Missionar, Ludwig Graf, der gerade in Deutschland war, in Oberschlesien. Der war unterwegs und das war auf dem Land, gab es noch kein Google Maps oder Navi. Der war zu Fuß unterwegs und er hat sich total verlaufen. Und anstatt sich zu ärgern und zu sagen, oh nein, ich habe keine Zeit, was soll ich jetzt machen, hat er den Heiligen Geist gefragt und hatte dann Eindruck. Dann ging er auf Leute zu in dem Ort und hat gesagt, hey, gibt es hier jemand, der krank ist? Das war ein kleiner Ort, Trutz oder so ähnlich. Und die Leute, die haben gesagt, ja natürlich, unser Ortsvorsteher, der August Bonnke, der hat so ganz schlimme Rheuma oder Gicht und kein Mensch kann ihm helfen. Und wenn man ihn berührt, schreit er schon und jeder kennt ihn im Ort, weil er so Schmerzen hat und immer wieder schreien muss. Und es ist ganz, ganz schlimm mit ihm. Und der Ludwig Graf hat gesagt, okay, ich gehe zu ihm und möchte für ihn beten, hat geklopft. Und August Bonnke und seine Familie, es waren keine Christen, die waren irgendwie ja, so ganz normal traditionell. Und der Ludwig Graf hat gesagt, ich habe gehört, du bist so krank, August Bonnke, darf ich für dich beten? Und dann haben sie es erlaubt, er und seine Frau gesagt, ja, bete für mich, hat ihm die Hand aufgelegt, dem August Bonnke, im Namen Jesu sei geheilt. Und er sprang auf und dachte, boah, das gibt's ja nicht, die Beulen, die Schmerzen, die gehen zurück, die Entzündung verschwindet. Und er war baff, er sagt, das, wow, ich bin total hin und weg und seine Frau auch. Auf einmal keine Schmerzen zu haben, was ganz Besonderes. Und der Ludwig Graf hat sich natürlich auch gefreut, aber hat gesagt, okay, wir danken Gott dafür, aber das reicht noch nicht. Ich bete, dass ihr die Geistestaufe, dass ihr ganz mit Jesus lebt, und hat für sie gebetet. Und die wurden ganz erfüllt mit dem Heiligen Geist und haben ihr Leben Jesus zur Verfügung gestellt. Was passiert ist, der Sohn von August Bonnke wurde Pastor und sein Sohn war dann Reinhard Bonnke, der praktisch Afrika verändert hat. Und nur weil ein Missionar für jemand gebetet hat. Also Gott ist wirklich groß.
Gott kann und will dasselbe durch dich und mich tun. Genau dasselbe. Es ist derselbe Gott, es ist derselbe Jesus, derselbe Heilige Geist, der damals gewirkt hat, der heute weltweit wirkt und der durch dich dasselbe tun kann und will. Und der Schlüssel dazu ist, dass du dir bewusst wirst, dass Jesus Christus in dir lebt und dass er durch dich das tun will. Und durch dich das tun kann, das bist nicht du und das war auch nicht der Ludwig Graf, sondern das war Jesus. Er war sich einfach dessen bewusst, Jesus ist hier durch meine Hände. Wenn ich meine Hände auflege, dann legt Jesus ihm die Hände auf. Nicht, weil ich Jesus bin, sondern ihr wisst, wie ich es meine, weil Jesus in mir lebt. Ja. Und so weiter. Das ist eine sehr ermutigende Geschichte. Danke, Elke. Wir lesen weiter. Wir sind noch nicht fertig. Als sie am nächsten Tag Bethanien wieder verließen, hatte Jesus Hunger. Da sah er von Weitem einen Feigenbaum, der schon Blätter hatte. Er ging hin, um zu sehen, ob auch Früchte an dem Baum waren. Doch er fand nur Blätter daran, es war allerdings auch nicht die Zeit der Feigen. Da sagte Jesus zu dem Baum, nie wieder soll jemand von dir Feigen essen. Das hörten auch seine Jünger. In Jerusalem angekommen, ging Jesus in den Tempel und fing an, alle hinauszuweisen, die dort Handel trieben oder etwas kauften. Er warf die Tische der Geldwechsler und die Sitze der Taubenverkäufer um und duldete auch nicht, dass jemand etwas über den Tempelhof trug. Zur Erklärung sagte er ihnen, heißt es nicht in der Schrift, mein Haus soll ein Haus des Gebets sein für alle Völker. Ihr habt eine Räuberhöhle daraus gemacht. Als die führenden Priester und die Schriftgelehrten davon hörten, suchten sie nach einer Möglichkeit, Jesus zu beseitigen. Sie hatten nämlich Angst vor ihm, weil das ganze Volk von seiner Lehre tief beeindruckt war. Am Abend verließ Jesus mit seinen Jüngern die Stadt. Früh am Morgen kamen sie wieder an dem Feigenbaum vorbei und sahen, dass er bis zu den Wurzeln verdorrt war. Da erinnerte sich Petrus an Jesu Worte und rief, Rabbi, sieh nur, der Feigenbaum, den du verflucht hast, der ist verdorrt. Jesus erwiderte, habt Glauben an Gott. Ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg sagt, heb dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Darum sage ich euch, wenn ihr betet um etwas bittet, dann glaubt, dass ihr es empfangen habt und die Bitte wird euch erfüllt werden, was immer es auch sei. Und wenn ihr beten wollt und etwas gegen jemand habt, dann vergebt ihm, damit euer Vater im Himmel auch euch eure Verfehlung auch vergibt. Eigentlich ist es vordergründig vollkommen sinnlos, was Jesus da gemacht hat. Also zu einem Feigenbaum zu sagen, verdorre, könnte an Adrian Pless erinnern, ein Tagebuch eines frommen Chaoten, als er dieser Büroklammer geboten hat, sich wenigstens einen Zentimeter zu bewegen. So eine Art Kunststückchen. Nein, natürlich nicht. Bei Jesus geht es um eine Zeichenhandlung für uns. Er hat das nicht für sich gemacht, auch nicht für den Feigenbaum, sondern damit wir etwas verstehen. In Hebräer 12, Vers 15 steht, achtet darauf, dass nicht jemand an der Gnade Gottes Mangel leide, dass nicht irgendeine Wurzel der Bitterkeit aufsprosse und euch beunruhige und viele durch sie verunreinigt werden. Am Anfang sieht man sie nicht, aber sie wachsen und irgendwann kommt ans Licht, was im Herzen ist. Bitterkeit wird sichtbar und spürbar und irgendwann kommt sie heraus. Man kann Bitterkeit nicht verdrängen, das ist nicht möglich. Es kommt irgendwie immer raus. Sie baut Mauern auf und entzweit. Aus einem Missverständnis wird Unverständnis. Aus Ärger wird Wut, aus Enttäuschung wird Frust. Und die Folge, man sieht Geschwister, die unglücklich sind, solche, die sich isolieren, man geht einander aus dem Weg. Man sieht Geschwister, die sich nichts Gutes mehr wünschen, gönnen, und andere, die sich streiten und sich sogar trennen. Die Saat der Bitterkeit ist dann aufgegangen. Das Problem des Einzelnen ist zu einem Problem aller geworden und hat alle, die damit in Kontakt waren, verunreinigt. Nochmals, Jesus musste hier nicht der Wurzel gebieten zu verdorren. Auch das tat er für uns, damit wir im Glauben wachsen können, verstehen. Es geht hier auch nicht um das Thema Israel. Feigenbaum Israel wird ja oft damit gleichgesetzt. Sondern Jesus will uns sagen, wenn ihr den richtigen Glauben habt, dann ist euch alles möglich. Denkt an den ersten Punkt. Christus will in uns leuchten und Wunder tun, damit Menschen zum Glauben kommen. Wir sollen keine bitteren Wurzeln in unserem Leben zulassen, sondern dürfen sie im Glauben aus unserem Leben herausreißen und zum Kreuz bringen und im Glauben über ihn aussprechen, dass sie verdorren müssen, so wie Jesus das gemacht hat. Worte haben Macht. Und wenn wir diese Worte Jesu nehmen und genauso damit umgehen, wie Jesus das auch gemacht hat, er hat da nicht lange rumgezackert, sondern er hat dem Feigenbaum gesagt, dieser Wurzel, dass sie verdorren muss. Das, was wir mit unserem Mund proklamieren, hat Macht. Lass keine Bitterkeit in deinem Leben zu. Vertrauen, Glauben und Bitterkeit passen nicht zusammen, behindern einander. Vers 23 sagt, ich sage euch, wenn jemand zu diesem Berg hier sagt, hebe dich empor und stürz dich ins Meer, und wenn er dabei in seinem Herzen nicht zweifelt, sondern glaubt, dass das, was er sagt, geschieht, wird es eintreffen. Berge haben Macht. Ich weiß nicht, welche Wirkungen Berge auf euch haben, auf eure Seele haben. Bei mir ist es so teilweise ziemlich krass, ja. Wenn ich so in der Schweiz zum Beispiel bin, wenn ich ja durchgefahren bin oder auch mal, ich habe 2 Wochen da Urlaub mal gemacht, auf mich macht das so einen erdrückenden Eindruck. Also für mich ist das, ich sehe sicherlich da auch die Hoheit und die Herrlichkeit Gottes, aber es erdrückt mich irgendwie, dass es mich tatsächlich auch ein Stück weit beängstigt. Ich fühle mich so klein und so ohnmächtig und das ist zu groß und mächtig für mich, so geht das mir. Und wenn ich die Bilder dann von diesen Tälern sehe, ich habe da so ein Bild aus dem Internet vor Augen, in denen die Berge darum herum sehr hoch sind und aufgrund dessen im Tal überhaupt gar keine Sonne durchkommt, dann muss ich mich manchmal regelrecht gegen Gefühle von Depression wehren. Diese Beispiele können wir sehr gut auf die geistliche Ebene übertragen. Wir laufen durchs Tal und die Berge scheinen uns immer größer. Sie nehmen uns den Blick darauf, dass hinter den Bergen ein wunderschönes, fruchtbares Land liegt, das auf uns wartet. Eigentlich scheint die Sonne, aber die Berge spenden so tiefe Schatten, dass du denkst, es ist alles nur trüb und unwirklich. Und so geht es uns auf dem wahren Leben. Die Herausforderungen erscheinen so hoch und unüberwindlich, dass wir nicht wissen, wie wir das packen sollen. Und da sagt Jesus nicht, analysier mal die Struktur dieses Berges oder messe mal die Höhe, Breite und Tiefe des Berges aus oder schau dir die Problemberge ganz genau an und je länger du dich mit ihnen befasst, desto mehr stehst du irgendwann über ihnen. Das sagt Jesus hier nicht, sondern Jesus sagt, tut dasselbe, was ich im Tempel getan habe. Werft sie einfach raus. Befasst euch nicht zu sehr mit euren gefühlt unüberwindbaren Bergen, sondern macht es so, wie ich im Tempel. Die Autorität hatte, das, was nicht gut war, die falsche Haltung der Verkäufer und Händler aufzudecken und sie bloßzustellen, um sie letztendlich hinauszuwerfen. Die Verkäufer im Tempel, die taten ja nichts Verwerfliches, die taten ja auch nichts Falsches eigentlich. Die haben Opfertiere verkauft, damit dort die vorgeschriebenen Opfer gebracht werden können. Das war vollkommen legal und vollkommen in Ordnung. Aber es ging meiner Meinung nach um die falschen Haltungen, die sie hatten. Das hat Jesus sehr genervt und hat ihn zornig gemacht. Sie haben das nicht aus einer positiven, geistlichen und dienten Haltung herausgetan, sondern vielleicht aus Habgier und Eigennutz. Es ging ihnen nicht um den Gottesdienst, sondern sie haben Gott aus den Augen verloren, obwohl sie im Tempel waren. Das war kein Gottesdienst aus einer Liebe zu Gott heraus. Und so wie Jesus mit den Verkäufern umging, so dürfen wir das auch tun und sollen wir das auch tun. Die falschen Haltungen gehören nicht in den Tempel, nicht in mein Leben, nicht in dein Leben, auch nicht in die Gemeinde. Sie verunreinigen den Tempel und jeder von uns ist ein Tempel des Heiligen Geistes. Und wir haben die Verantwortung dafür, was sich in den verschiedenen Räumen des Tempels, also in unserem Leib, in den verschiedenen Bereichen unseres Lebens abspielt. Und Jesus hat die Austreibung der Händler auch für uns getan, damit wir sehen, wie wir mit unseren falschen Haltungen umgehen sollen. Nicht mit ihnen diskutieren, nicht sie kultivieren oder uns von ihnen hypnotisieren lassen oder lähmen lassen. Nein, sondern sie konsequent und klar hinauswerfen. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich für Seelsorge bin.